und die Toten leben doch. Wir müssen uns heute Abend zunächst einmal mit der Tatsache des Todes beschäftigen und dann natürlich auch mit der Frage, was kommt danach, und mit der Frage, woher bekommt man denn Gewissheit, wie es danach weitergeht. Wenn man sich Gedanken macht, welche Bedeutung der Tod in unserer Gesellschaft hat, ich habe Ihnen hier einmal ein Arbeitsblatt, ein Teil eines Arbeitsblattes mitgebracht, das wir im Religionsunterricht schon mal einsetzen, gerade wenn wir mit Teenagern über den Tod sprechen. Da finden wir so verschiedene Gedanken, Splitter anhand dieser Bilder, wie der Tod heute gesehen wird. Als Durchgang zu einer besseren Existenz. Gerade Kinder werden schon sehr früh mit dem Tod in einem ganz bestimmten Bereich konfrontiert, in Western, in Filmen. Aber ich denke, man merkt viel mehr in unserer Gesellschaft, dass die Tatsache des Todes so ein Stück weit verdrängt wird. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von den Jüngeren hat schon mal einen Toten gesehen? Ich denke, die wenigsten. Im Film gewiss, aber wirklich unmittelbar vor sich, da hat sich einiges geändert in den letzten Jahren in unserer Gesellschaft. Andere sehen den Tod als Freund und Erlöser. Ich denke, es gibt die verschiedensten Bedeutungen, die der Tod hat. Wollen wir zunächst einmal bei diesem einen Gedanken stehen bleiben? Der Tod wird verharmlost und verdrängt. Gleichzeitig wird aber auch die Auferstehung der Toten bestritten. Nun, zweifellos ist der Tod ja ein todsicheres Ereignis, das auf uns zukommt. Und mit jeder Minute kommt der Tod ein Stückchen näher. Wenn man sich da so hineindenkt, könnte man ja fast wahnsinnig werden, dass man genau weiß, jetzt und gleich wieder, der Tod kommt mir immer ein Stück näher und wir können diesem Tod nicht ausweichen. Er kommt zweifellos auf uns zu und wir empfinden im Grunde den Tod als die größte Bedrohung unseres Lebens. Und dass diese Gedanken gerade nicht glücklich machen, das können wir auch nachvollziehen und deshalb bemüht man sich, den Tod eben auch ein Stück weit aus unserem Blickfeld zu verdrängen. Ich sagte das schon an einem anderen Abend, früher starben alte Menschen im Kreis der Großfamilie, der oder die Tote waren aufgebahrt, die Kinder und Enkel standen um die Tote und jeder wusste, auch ich werde dort eines Tages liegen. Heute geht es sehr schnell ab in irgendeine Halle. Da liegen die Toten, werden eingesargt und dann unter die Erde und die wenigsten sehen sie noch. Das heißt, vielleicht leiden wir von daher auch so ein Stückchen an, ich sag's mal so ganz platt, an Volksverdummung, weil wir den Tod verdrängt haben. Denn die Bibel sagt, Herr, lehre uns zählen unsere Tage, damit wir weise werden. Das heißt, wir müssen als Menschen auch immer mal wieder zur Ruhe kommen und darüber nachdenken, was kommt am Ende und unser Leben vom Ziel her, vom Ende her betrachten, damit wir die richtigen Schwerpunkte im Leben setzen. Denn angesichts des Todes werden tatsächlich die oberflächlichen Dinge, werden tatsächlich die unbedeutenden Dinge, die uns vielleicht im Moment wichtig erscheinen, wirklich bedeutungslos und wir ordnen die Dinge dem Stellenwert nach richtig ein. Interessant war ja auch am ersten Abend, als wir uns mit der Sinnfrage beschäftigten, dass junge Menschen angesichts des Todes als erstes die Sinnfrage stellen würde, so die 540 Azubis, die im Siegerland befragt worden sind, an erster Stelle stand mit 36% etwa die Sinnfrage. Das heißt, angesichts des Todes fängt der Mensch an, auch über die wirklich wichtigen Fragen des Lebens nachzudenken. Nun, die Verdrängung des Todes trägt dazu bei, dass wir falsche Schwerpunkte im Leben setzen. Und gerade auch die Verharmlosung des Todes ist eine andere Variante, um sich eben vor dieser Realität des Todes zu drücken. Man liest ja in den letzten Jahren viel von sogenannten Sterbeerlebnissen. Die Amerikaner Moody und Kübler-Ross haben ja Weltbestseller auf den Markt gebracht, wo sie Sterbeerlebnisse beschreiben. Was ist davon zu halten? Ich möchte auch ganz kurz etwas dazu sagen. Ich denke, Sterbeerlebnisse oder auch todesnahe Erfahrungen sind noch keine Überschreitungen der Todesgrenze. Das belegen unter anderem auch medizinische Erkenntnisse und Forschungen, die sich ganz stark mit dem Sterbevorgang auseinandergesetzt haben. Das heißt, Sterbeerlebnisse, die wir auch in diesen Büchern lesen, die sagen etwas von den letzten Minuten vor dem Tod. Ich möchte das mal an einem Beispiel illustrieren. Oft wird der Tod ja verglichen mit einem Fluss. Wenn Menschen berichten von Sterbeerlebnissen, ich denke, sie tauchen zweifellos in den Todesfluss ein. Aber sie tauchen nicht am anderen Ufer wieder auf, wieder rein in den Fluss und dann hier auf dieser Erde wieder raus. Sondern sie tauchen in den Todesfluss ein, bleiben einige Augenblicke in dem Todesfluss und tauchen am selben Ufer wieder auf. Und wenn man sich so mit diesen Büchern beschäftigt, dann stellt man fest, so lassen sich diese Sterbeserlebnisse wirklich auch logisch erklären. Niemand, oder? Wir werden es heute Abend sehen, aber hier heute Abend ist garantiert niemand, der auf der anderen Seite war, durch den Todesfluss zurückgetaucht ist und hier wieder aufgetaucht ist. Was ist nun der Tod? Der Tod, so sagt uns die Bibel, ist eine Folge des Sündenfalls. Ich habe diese Folie schon mal eingesetzt. Ich denke, sie macht das sehr schön deutlich. Wir waren unsterblich geschaffen und der Tod kam durch die Übertretung Adams, durch die Übertretung des Gebotes in die Welt. Tod bedeutet immer Trennung. Tod bedeutet nicht Aufhören der Existenz, sondern immer Trennung. Und zunächst stellen wir fest, seit dem Sündenfall ist der Mensch geistlich tot, das heißt, die Verbindung zu Gott ist unterbrochen. Und seitdem wird auch jeder Mensch hineingeboren in die Linie des Todes durch seine natürliche Geburt. Der Tod ist auch kein harmloser Freund, sondern letztlich der Feind des Menschen. Die Bibel sagt in Römer 5, Vers 12, durch den einen Menschen, Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod, sprich die Trennung von Gott, und alle Menschen sind seitdem dem Tod ausgeliefert. Die Wende aus dieser ausweglosen Situation hat Gott selbst geschaffen. Die Chance auszubrechen aus der Linie des Todes hat Gott dadurch geschaffen, dass er seinen Sohn Jesus Christus, und Jesus wird in diesem Zusammenhang in der Bibel auch als der zweite Adam bezeichnet, wie durch den ersten Adam die Sünde in die Welt gekommen ist, so ist durch den zweiten Adam die Möglichkeit von Gott geschaffen worden, dass Menschen wechseln können von der Linie des Todes auf die Linie des Lebens. Und wir sehen gerade auch an dieser Grafik sehr schön, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, den leiblichen Tod, Fleisch und Blut, unterworfen von der Sünde, werden das Reich Gottes nicht ererben. Den leiblichen Tod muss auch der Christ durchleben, der auf der Linie des Lebens ist. Aber er darf hier schon ewiges, göttliches, immerwährendes Leben besitzen und darf nach seinem leiblichen Tod in diesem Sinne also als Durchgangsstation dann für immer in der ewigen Gemeinschaft, in der vollkommenen Harmonie. Er nimmt bis in die letzte Konsequenz stellvertretend die Schuld des Menschen auf sich. Er bezahlt den Lohn der Sünde, den Tod. Und dazu habe ich Ihnen auch noch einmal diese Bibelstelle mitgebracht aus Hebräer 2. Die Kinder aber sind wir. Wir alle sind Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun auch ein Mensch geworden, wie wir, damit er durch seinen Tod dem Satan, Satan, haben wir gestern Abend noch gehört, ist der Herrscher des Todes, der Gott dieser Welt. Er hat Satan die Macht entrissen durch seinen Tod. So hat er auch alle befreit, die aus Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben hindurch Gefangene des Satan waren. Ich möchte Ihnen dieses Prinzip, was hier deutlich wird, einmal an einem Beispiel zeigen. Sie haben gewiss schon von diesen sehr gefährlichen Steppenbränden in den USA gehört, dass auf einmal so eine Feuerwalze über die Steppe rauscht und der Mensch kaum eine Chance hat, sich davor zu retten. Aber es gibt doch eine Möglichkeit, und das ist, ein Gegenfeuer zu legen. Wenn Sie also so eine Feuerwalze ankommen sehen, am besten sofort selbst ein Feuer anzünden und einen Platz freibrennen und dann auf diesen Platz flüchten, wo Sie selbst ein Feuer angezündet haben, und dann können Sie recht beruhigt auf die große Feuerwalze warten, denn da findet dieses Feuer keine Nahrung mehr. Und genau so ist Gott, hat Gott im Grunde verfahren. Er hat seinen Sohn stellvertretend sterben lassen. Jesus Christus hat so einen Platz geschaffen, wo der Tod als Feuerwalze sein Futter gefunden hat. Und jeder, der sich flüchtet zu Jesus Christus, sich bindet an ihn, mit anderen Worten sich eins macht mit dem Mann von Golgatha, der dort stellvertretend den Lohn der Sünde, den Tod bezahlt hat, braucht keine Angst mehr haben vor der Feuerwalze des Todes. Und dorthin dürfen wir Menschen uns retten. Gott sei Dank müssen wir nicht nach Mekka pilgern oder nach Golgatha pilgern oder in unserem Leben mal in Jerusalem gewesen sein, sondern das ist eine Frage des Glaubens. Ich darf das dankbar annehmen, egal auf welchem Platz ich mich befinde auf dieser Welt. Ich darf mich eins machen mit Jesus Christus. Ich brauche auch kein Symbol des Kreuzes küssen oder anbeten oder ein Goldkettchen mit goldenem Kreuz mir umhängen, um damit deutlich zu machen, ich mache mich eins mit Jesus Christus. Das können Sie alles vergessen. Wichtig ist, dass ich mich eins mache mit Jesus Christus und das im Gebet zum Ausdruck bringe und ihm sage, Herr, ich danke dir, dass du das Gegenfeuer gelegt hast und dass du dort für mich stellvertretend bezahlt hast und ich mache mich jetzt eins mit dir. Und so erleben Sie den Wechsel von der Linie des Todes auf die Linie des Lebens, indem Sie sich binden an Jesus Christus. Nun, da Jesus Christus nicht im Tod geblieben ist, sondern auch auferstanden ist und lebt, ist durch ihn eben nicht nur die Frage der Erlösung, das Herausgerettetwerden aus der Linie des Todes, aus dem Machtbereich des Todes, sondern durch den Glauben an den gestorbenen und auferstandenen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, bekommt der Mensch auch mit der Erlösung ein ganz neues Leben und auch die Gewissheit des ewigen Lebens. Von daher ist für den Gläubigen der leibliche Tod sowie ein Tor zum endgültigen Zustand, zu einer immerwährenden Harmonie mit Gott. Ich sage es bewusst so, es ist ein schmerzvoller Durchgang und niemand von uns wird so locker leicht sagen, ich freue mich auf den Tod. Der Tod ist ein Feind und der Tod bedeutet auch für jeden Menschen ein schmerzvoller Durchgang, aber für den Christen am Ende des Durchgangs ein herrliches Ziel. Und deswegen dürfen wir uns freuen und triumphierend mit Paulus sagen, der Stachel des Todes ist durch Jesus Christus genommen. Um noch ein bisschen tiefer in die Thematik, gerade auch der Auferstehung, einzudringen, denke ich, ist es gut, wenn wir uns zunächst einmal eine Begebenheit aus dem Johannesevangelium ansehen. Dieses bekannte Kapitel Johannes 11. Ich möchte zunächst einmal sagen, worum es dort geht und dann so einige Verse hier auch zeigen. In Johannes 11 bekommt Jesus Christus die Nachricht, dass sein Freund Lazarus krank ist. Und er wird gedrängt, doch nach Bethanien zu gehen, dort, wo er krank liegt. Aber er lässt sich Zeit, denn er hat andere Ziele mit Lazarus und auch mit seinen Angehörigen und vor allen Dingen mit seinen Jüngern. Er will ihnen nämlich in diesem Zusammenhang eine deutliche Lektion zeigen, was es mit der Auferstehung und dem Leben und seinen Möglichkeiten und seiner Macht auf sich hat. Nun, er kommt dann nach einigen Tagen nach Bethanien und da muss er hören, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab liegt. Der riecht schon. Und Martha, eine der beiden Schwestern, kommt ihm entgegen. Und dann lesen wir in Johannes 11, und diesen Bibeltext, den habe ich hier einmal mitgebracht, wir lesen mal ab Vers 20. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen, Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, Wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung des am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und dann die Frage an Martha, glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. In Vers 24, da macht Martha eben klar in ihrer Antwort, ja, ich glaube, dass mein Bruder Lazarus am letzten Tag von den Toten auferstehen wird. Ihr ist klar, der Mensch ist nicht dazu geschaffen, hier einige Jahre zu leben, dann ist Ende und nichts mehr. Nein, ihr ist klar, wir Menschen sind angelegt auf die Ewigkeit. Das lesen Sie schon im Buch der Prediger im Alten Testament, da schreibt der weise Salomo, dass Gott die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt hat. Und wir haben das eingangs gehört aus diesem Buch von Professor Werner Gitt. Im Grunde ist dies auch ein Hinweis, dass jeder Mensch dieses Empfinden hat, wir sind angelegt für die Ewigkeit, weil jedes Volk eine Religion hat und sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Und ich hoffe, dass heute Abend niemand hier ist, der davon ausgeht, ich lebe hier einige Jahre und dann ist aus, 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 aus. Nein, es geht weiter und wichtig ist, dass wir uns entsprechend darauf vorbereiten. Denn Jesus Christus meint mehr als nur die Auferstehung am letzten Tage. Er sagt hier in Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Man hat den Eindruck, dass er hier sagen will, nein, Martha, du hast mich nicht richtig verstanden. Ich bin der Fürst des Lebens. Mit anderen Worten, ich bin Gott. Ich habe Gewalt über den Tod. Ich selbst bin die Auferstehung. Und wenn ich dir sagte, Lazarus wird auferstehen, dann kann ich ihn augenblicklich aus dem Tod zurückrufen ins Leben. Und er macht deutlich, dass alle Menschen, die an ihn, an Jesus Christus glauben, die diese persönliche Beziehung zu ihm haben, leben werden. Und im Grunde teilt er hier die Gruppe der Christen in zwei, oder teilt er die Christen hier in zwei Gruppen ein. Er sagt, die, die bereits gestorben sind, die werden leben. Die werden die Auferstehung zum Leben erleben. Und wer an mich glaubt und immer noch lebt auf dieser Erde und er kommt wieder, Jesus Christus, dann wird der Mensch, der hier auf dieser Erde lebt, ein Christ ist, in einem Augenblick verwandelt und er wird in Ewigkeit leben mit ihm. Die zwei Möglichkeiten kennt die Bibel für den Christen. Also einmal, wer gestorben ist als Christ, jetzt in der Erde liegt, er wird am letzten Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt, um die Gemeinde, die Gläubigen zu sich holen, werden zunächst die Toten auferstehen, die in Christus gestorben sind. Auch wenn er gestorben ist, wird er leben, sagt er zu Martha. Und wer lebt und die Wiederkunft Jesu erlebt, der wird in einem Augenblick verwandelt und das Verwesliche, Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht ererben, das Verwesliche wird abgelegt und ein neuer Leib dem Menschen gegeben, dem Christen gegeben und er wird dann für alle Zeit beim Herrn sein. Und dann stellt Jesus die Frage, glaubst du das, Martha? Was für ein wunderbares Zeugnis. Ja, ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Das ist die Frage, die uns auch heute Abend gestellt wird. Glauben Sie das, dass diese Möglichkeit besteht und dass in der Bindung an Jesus Christus ein Mensch die Chance hat, wir kleine Menschen, wir sündigen Menschen, die wir der Vergänglichkeit unterworfen sind, wir haben durch den Glauben an Jesus Christus die Chance, für immer in der Gemeinschaft mit dem großen, ewigen Gott zu leben. Ich habe mir so gedacht, worauf stützt sich eigentlich Martha? Was hatte Martha in der Hand? Sie hatte nicht viel. Sie hat Jesus Christus kennengelernt, sie hat einige Worte gehört, sie hat vielleicht die Tora zur Verfügung gehabt, in den 5 Büchern Mose konnte sie lesen, aber was hatte sie sonst in der Hand? Haben wir nicht heute Abend viel mehr in der Hand? Wir dürfen heute Abend die Tatsache bezeugen, Jesus Christus ist gestorben und nicht im Tod geblieben, sondern auferstanden. Jesus Christus lebt. Und wir wissen heute viel mehr, wie echt die Aussage ist, die Jesus Christus hier macht, als Martha damals. Nun gibt es leider heute viele Menschen auch in unserem Land, die die Tatsache der Auferstehung Jesu anzweifeln. Wer die Tatsache der Auferstehung anzweifelt, macht Jesus zum Lügner. Und ich möchte Ihnen einmal vier Kernaussagen nennen, die ganz entscheidend wichtig sind, wenn es um die Frage der Auferstehung Jesu geht. Und damit hängt eben auch unsere Aussage zusammen heute Abend: und die Toten leben doch. Das Erste, was wir feststellen, wenn wir uns mit der Frage der Auferstehung beschäftigen: die Auferstehung Jesu ist eine historische Tatsache, die man nicht so ohne weiteres vom Tisch wischen kann. Simon Greenleaf, einer der berühmten amerikanischen Rechtsexperten und Juraprofessor in Harvard, er hat ein Buch geschrieben über den Wert, über den juristischen Wert der apostolischen Zeugenaussagen zur Auferstehung Jesu. Und er kommt in diesem Buch zu dem Ergebnis, dass nach den Prinzipien juristischer Beweisführung, wie sie vor Gericht Anwendung finden, die Auferstehung Jesu zu den bestbezeugtesten Tatsachen der Geschichte gehören. Der Auferstandene ist vielen erschienen. Über 500 Männern, so schreibt Paulus an die Korinther, den Aposteln ist er erschienen und den Brüdern. Und wenn es um die historische Glaubwürdigkeit der Auferstehung geht, dann sind wir natürlich auf geschichtliche Zeugnisse angewiesen. Da haben wir zunächst die Zeugnisse der Bibel. Und die historische Zuverlässigkeit der Bibel, die ist einmalig. Wir haben heute ca. 25.000 Manuskripte und Fragmente zur Verfügung, die wir miteinander vergleichen können. Wer an der historischen Glaubwürdigkeit der Bibel zweifelt, der muss die ganze Literatur der Antike verwerfen. Es gibt kein Buch der Weltliteratur, was so historisch bezeugt ist. Von daher ist auch interessant, Historiker zweifeln kaum an der Glaubwürdigkeit der Bibel, sondern vielmehr Theologen. Warum? Die Frage, Auferstehung ja oder nein, ist letztlich kein historisches Problem, sondern ein philosophisches. Das ist ganz ähnlich wie bei der Frage Schöpfung oder Evolution. Das ist kein naturwissenschaftliches Problem, sondern ein philosophisches Problem. Wenn ich natürlich Gott wegdiskutieren möchte und Erklärungen für die großen Fragen des Lebens haben möchte, ohne Gott mit einbeziehen zu müssen und vor allen Dingen ohne den Gedanken in meinem Leben weiter verfolgen zu müssen, ich muss mich einmal vor dem gerechten Gott verantworten, dann muss ich solche Wege suchen. In allen Schriften des Neuen Testamentes wird die Tatsache der Auferstehung direkt oder indirekt bezeugt. Alle Autoren des Neuen Testamentes bezeugen die Tatsache der Auferstehung. Und wir haben schriftliche Zeugnisse der Kirchenväter und wir haben Zeugnisse von den Geschichtsschreibern wie Josephus, Tacitus, Plinius und so weiter. Ich darf Ihnen einmal so einige zitieren. Zum Beispiel Ignatius von Antiochien, ein Schüler von Johannes, dem Apostel Johannes. Er schreibt im Jahre 110, wie viel mehr wünsche ich euch gefestigt im Glauben an die Geburt, das Leiden und die Auferstehung, die geschah, als Pontius Pilatus Landpfleger war. Vielleicht noch ein Zitat von Johannes Chrysostomos, einem der großen Kirchenväter des 4. Jahrhunderts. Er schreibt in seiner Einleitung zum Kommentar des Johannesevangeliums: oft hatte der Herr mit ihnen, mit seinen Jüngern, über seine Auferstehung gesprochen. Und immer wieder hatte er, wie sie ja auch selber berichtet haben, also die Jünger in ihren Evangelien, gesagt, dass er nach 3 Tagen auferstehen würde. Wäre er nicht auferstanden, so wären sie getäuscht und seinetwegen mit allem Volk verfeindet, der Familie und der Heimat entfremdet worden, hätten sich infolgedessen von ihm losgesagt und niemals den Wunsch fassen können, ihn mit einem solchen Ruhme zu umgeben, nachdem sie durch ihn betrogen und in die ärgsten Gefahren gestürzt worden waren. Wenn er, Christus, nicht auferstanden wäre, so verdienten seine Verheißungen keinen Glauben. Wie hätten die Apostel der Wut des Volkes standgehalten, wenn selbst ihr Oberster, sprich Petrus, nicht einmal das Geschwätz einer Türhüterin ertrug und die anderen alle, als sie Jesus in Fesseln sahen, sich zerstreuten, wie hätte es ihnen da einfallen sollen, bis an die Grenze der Welt zu eilen, um die Kunde von einer erdichteten Auferstehung zu verbreiten? Nur die Macht eines Mannes, der wirklich auferstanden war, konnte einen solchen Umschwung bei den Jüngern bewirken. Die Jünger waren eingeschüchtert nach dem Tod Jesu. Sie saßen hinter verschlossenen Türen und sie hatten Angst, dass es ihnen genauso geht wie ihrem Herrn und Meister. Und erst als sie den Auferstandenen erlebten und dann erlebten, dass die Verheißung, die der Auferstandene ihnen gegeben hatte, dass der Geist Gottes in sie kam, da wurden sie zu mutigen Zeugen der Auferstehung. Und wenn sie die Zeugnisse der Apostel lesen, auch nach der Himmelfahrt, immer wieder betonen sie die Tatsache der Auferstehung. Und ich sagte, glaube ich, schon an einem anderen Abend, alle Jünger, alle Apostel, außer Johannes, sind eines grausamen Märtyrertodes gestorben, weil sie den auferstandenen Christus bezeugt haben, in einer Welt, die das nicht wahrhaben will. Und sagen sie, ja, das tun andere auch. Die gehen auch in den Märtyrertod für ihren Führer, für ihren Religionsstifter. Aber auch das habe ich ihnen, glaube ich, schon gesagt. Die anderen haben nie behauptet, dass sie auferstehen würden. Hat Mohammed je behauptet, ich werde auferstehen? Nein. Aber Jesus Christus hat immer wieder, wenn er von seinem Sterben sprach, auch darauf hingewiesen, dass er auferstehen würde. Wäre Jesus nicht auferstanden, hätten die Apostel ihn als Lügner entlarvt und wären doch nie für ihn eingetreten. Und ich finde es überhaupt erstaunlich, dass sich auch außerbiblische Autoren, auch Geschichtsschreiber aus dem römischen Bereich, aus dem jüdischen Lager, dass sie das bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Wenn wir uns das mal so vorstellen, was damals los war, dann haben die Juden noch diese Lüge in die Welt gesetzt, dass man den Leichnam Jesu gestohlen haben soll. Frage ich mich auch, wer kommt überhaupt dafür in Frage? Natürlich, entweder waren es die Römer, oder es waren die Juden, oder es waren die Jünger. Hätten die Juden den Leichnam Jesu gestohlen und selbst eine römische Wachmannschaft bestellt, um das Grab zu bewachen? Sie wollten doch gerade diesen Jesus beseitigen und verhindern, dass das in Erfüllung geht, was er immer wieder auch verkündigt hat, ich werde auferstehen. Und die Römer? Die Römer stellen eine Wachmannschaft ab. Das wird ja heute von Künstlern manchmal so dargestellt, als stände da so ein Spargeltachzahn vor dem Grab Jesu. Das waren 16 gestandene Soldaten. Das waren durchtrainierte Männer. Und die hatten extra die Aufgabe, dieses Grab zu bewachen. Und die Römer, die waren ja nun endlich froh, dass die Sache mit Jesus unter Dach und Fach war, denn das hätte ja fast Pilatus den Thron gekostet. Das hatte doch so viel Unruhe gegeben in Jerusalem. Und die Jünger? Ein eingeschüchtertes Häufchen von 11 Männern, die saßen da hinter verschlossenen Türen. Sollten die vielleicht 16 gestandene römische Soldaten beseitigen? Unmöglich. Also die Diebstahltheorie, die kann man vergessen. Jesus Christus ist auferstanden. Und als letzten Notnagel sahen dann die hohen Priester die Chance darin, lassen wir eine Lüge in die Welt setzen, die bis heute verbreitet ist. Man hat den Leichnam Jesu gestohlen. Also wir fassen zusammen, die Auferstehung Jesu ist eine historische Tatsache. Die Auferstehung Jesu hat die Jünger verwandelt und die Weltmission ist in Gang gesetzt worden. Und drittens weist Paulus uns in diesem Auferstehungskapitel in 1. Korinther 15 darauf hin, dass ja letztlich jeder Tag, dass uns die Natur daran erinnert, dass die Auferstehung auch in der Schöpfung wiedergespiegelt wird. Er verweist in diesem Auferstehungskapitel auf den Samen, auf das Samenkorn, der in die Erde gelegt wird, bekommt von Gott einen neuen Leib und dann geht es auf zu neuem Leben. Und Jesus Christus hat dieses Weizenkornprinzip auf sich selbst angewandt und sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt und dann aufgeht, dann bringt es viel Frucht. Man möchte fast sagen, so der Auferstehungsgedanke ist wie ein Code in die Natur hineingelegt von Gott. Die Ewigkeit liegt in der Natur drin. Der Mensch ist daraufhin angelegt. Aber dennoch bestreiten viele die Tatsache der Auferstehung. Eugen Drewermann, dieser smarte Theologe aus Paderborn, er schreibt, Ein Leichnam kann nicht wieder lebendig werden und aus dem Grab steigen. Das gilt auch für das Grab Jesu und es gilt für alle Gräber dieser Welt, ob in Verdun und in Vietnam, in Paderborn und in Hamburg. Die Auferstehung ist dort genauso wenig sichtbar wie 3 Tage nach Ostern in Jerusalem. Schade, dass Kaiser Napoleon recht hat. Die Menschen glauben alles. Es darf nur nicht in der Bibel stehen. Und schade, schade, dass auch viele Religionsbücher diese Tatsache der Auferstehung anzweifeln. Und dass hier auch bei Schülern schon eine ganz falsche Grundlage gelegt wird. Im Religionsbuch Zeitzeichen für 7. Schuljahr aus dem Schrödel Verlag heißt es: Begründet, warum es sich hierbei nicht um Augenzeugenberichte handeln kann. Und wenn man dann einmal die Lehrpläne durchsieht und das, was so an Anleitungen auch den Lehrern gegeben wird, da heißt es hier zum Beispiel in einer Unterrichtssequenz für die Hauptschule in Nordrhein-Westfalen, dass die Schüler von vornherein erkennen sollen, dass es sich nicht um Protokolle und Beweise handelt, sondern als eine verkündigende Entfaltung der Ostererfahrung und Osterbotschaft. Der Auferstandene ist nur innerhalb der menschlichen Erfahrung auferstanden. Das ist Bultmann. Er hat ja gesagt, die Auferstehung Jesu ist keine historische Tatsache, sondern er ist in das Kerygma, in die Verkündigung der Christen hinein auferstanden. Was für ein Trauerspiel, dass man diese Tatsachen einfach beseitigt und es nicht wahrhaben will. Und dass natürlich von daher auch immer weniger Bundesbürger an die Tatsache der Auferstehung glauben. Es gab ja oder gibt ja immer wieder mal auch solche Spiegelumfragen, die dann veröffentlicht werden. Ich habe hier eine Umfrage von 1992. Von 100 Westdeutschen glauben nur noch 33 an die Auferstehung Jesu und von 100 Ostdeutschen sind es nur 17. Man merkt hier, wie sich auch die Jahre des Kommunismus niederschlagen und einfach auch diesbezüglich, ähnlich wie gestern Abend beim Thema Okkultismus, Defizite in der religiösen Unterweisung sind. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit den Aussagen der Bibel beschäftigen und auch unseren Kindern dies immer wieder vorstellen. Jesus Christus lebt, er ist auferstanden. Warum wollen Menschen die Tatsache der Auferstehung nicht wahrhaben und die Aussage und die Toten leben doch? Weil viertens die Auferstehung ein deutlicher Beweis für ein gerechtes Gericht Gottes ist. Genauso sicher wie der Tod ist auch die Tatsache, dass jeder, auch jeder von Ihnen heute Abend hier, einmal vor Gott stehen wird. In Hebräer 9, Vers 27 heißt es, ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach aber das Gericht. Und Jesus Christus sagt selbst in Johannes 5, wo es um die Vollmachten geht, die ihm der Vater übertragen hat, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden. Und jetzt gibt es 2 Gruppen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Die das Gute getan haben, das heißt nicht, das sind die Menschen, die durch gute Werke gerecht geworden sind vor Gott. Sie müssen den Zusammenhang dieses Kapitels lesen. Da heißt es in Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Das Gute tun meint hier, das Wort Jesu gehört haben, danach gehandelt haben, im Gehorsam Jesus Christus gegenüber gelebt haben, bewusst eine Beziehung zu Jesus Christus gesucht und gelebt haben auf dieser Erde. Und die mit Jesus Christus eins waren auf dieser Erde, werden auch die Auferstehung zum Leben erleben. Und die anderen eine Auferstehung zum Gericht. Es gibt also eine Auferstehung zum Leben, rot unterstrichen, eine Auferstehung zum Gericht, grün unterstrichen. Die Frage heute Abend an Sie, zu welcher Gruppe gehören sie? Die Tatsache steht fest und wir sind ganz fest davon überzeugt und die Bibel bezeugt es und die Tatsache, dass Jesus Christus auferstanden ist, ist eben noch einmal ein Beweis dafür und das sagt Paulus ja sehr deutlich auf dem Areopag zu den Athenern, indem er sie auffordert zur Umkehr, zur Buße von ihren polytheistischen Systemen, dass sie sich hinwenden zu dem einzig wahren Gott. Und dann sagt er ihnen, Gott gebietet jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen. Warum? Weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Der Mensch soll umkehren, Buße tun, weil Gott ein gerechtes Gericht sprechen wird. Ja, und dann werden die Athener gefragt haben, was ist denn der Beweis dafür? Woher sollen wir denn wissen, dass das stimmt, was du uns da sagst? Da sagt er weiter, und er hat allen den Beweis gegeben, dass er ihn, Jesus Christus, den Richter, auferweckt hat aus den Toten. Hier haben wir diesen Zusammenhang. Die Tatsache der Auferstehung erinnert uns an die Tatsache eines gerechten Gerichts. Und von daher müssen wir uns heute Abend bewusst werden, so wie dieses Zelt, die Mannschaft, die hier sitzt, in zwei Gruppen eingeteilt wird, so wird es auch sein nach dem physischen, leiblichen Tod. Und so eine Grafik kann Ihnen das nochmal verdeutlichen. Wir haben hier wiederum diese Linie des Todes, auf der wir alle geboren werden. Und nur der, der ausgewichen ist durch die Beziehung zu Jesus Christus auf die Linie des Lebens, wird auch weiterleben. Wir alle erleben den physischen leiblichen Tod und danach wird es ganz offenbar sichtbar, wer mit Christus stirbt, wer ohne Jesus Christus stirbt. Es gibt den Ort der Qual und danach das Gericht, die Auferstehung zum Gericht. Hier dieser Bereich, den möchte ich mal so bezeichnen als Wartezimmer. Wir finden einen Blick in dieses Wartezimmer in Lukas 16, in den Hades, in das Totenreich. Das ist noch nicht der Endzustand, der uns da beschrieben wird. Das ist der Wartezimmer bis zu dem Tag, wo Jesus Christus dann wiederkommen wird, zunächst für die Gläubigen und das Wartezimmer für den Tag zur Auferstehung zum Gericht. Und hier auf dieser Erde, vor dem physischen leiblichen Tod, entscheiden Sie, wo Sie einmal sein wollen. Und ich bin sogar davon überzeugt, der unerlöste Mensch, der Sünder, der will gar nicht in den Himmel. Der wird es im Himmel gar nicht aushalten. Ich habe mal dazu eine schöne Illustration gehört. Fiktiv natürlich. Stellen wir uns mal vor, da ist in Strothütten ein stadtbekannter Sünder, einer, der Christus immer abgelehnt hat. Und er stirbt eines Tages und steht vor den Toren des Himmels. Und er ist ganz erstaunt, dass der Engel Gabriel ihm sagt, geh ruhig mal, du kommst irgendwann in den Himmel. Und er geht. Und je näher er dem Himmel kommt, desto mehr stellt er fest, was für ein Schmutz in seinem Leben ist. Und eine Sünde nach der anderen wird durch das Licht, das immer heller wird, aufgedeckt. Aber er geht weiter. Er hat ja anscheinend doch noch eine Chance, in den Himmel zu kommen. Aber unterwegs wird es immer heller, bis er auf einmal rumdreht und zurückläuft und dem Engel sagt, ich halte doch gar nicht aus im Himmel, ich will nicht in den Himmel. Das ist im Grunde die Situation des unerlösten Menschen, der wird es im Himmel nicht eine Sekunde aushalten. Denn wir haben doch nur eine Chance, vor dem heiligen, gerechten Gott bestehen zu können, wenn wir unter der Deckung des Blutes Jesu sind. Das ist das Heilmittel, das Reinigungsmittel von Sünden. Nur der erlöste Mensch kann es im Himmel überhaupt aushalten in der Gegenwart eines heiligen Gottes. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Deshalb hier werden die Weichen gestellt und wer hier ohne Jesus Christus lebt und ohne Jesus Christus stirbt, wird die Auferstehung zum Gericht erleben und dann die endgültige Trennung von Gott. Das nennt die Bibel ewiger Tod, Hölle, Verdammnis. Und wer hier mit Jesus Christus gelebt hat, darf mit Jesus Christus sterben und wird nach seinem leiblichen, physischen Tod für immer in der vollkommenen Harmonie mit Jesus Christus leben, dann ist eben nichts mehr da, was uns trennt von der Gemeinschaft mit ihm. Und auf diesen Augenblick freue ich mich. Ich darf wissen, dass ich durch meine Beziehung zu Jesus Christus ewiges Leben habe. Ich denke, hier schließt sich der Bogen zu meinen Einleitungsworten. Wir müssen uns der Tatsache des Todes auch heute Abend stellen. Und wir dürfen dem Tod auch ins Auge blicken. Aber wir wissen, dass er für uns, die wir an Jesus Christus glauben, ein Durchgang ist in die immerwährende Gemeinschaft mit Gott. Und für die, die nicht an Jesus Christus glauben, ist es der Schlussstrich unter eine Chance, die Gott uns immer wieder angeboten hat. Komm doch zu mir. Ich hab dich lieb. Ich hab das Steppenfeuer selbst gelegt auf Golgatha und du brauchst keine Angst haben vor der Todeswalze, die da auf dich zukommt. Komm doch und binde dich an den, den ich gesandt habe, den ich habe stellvertretend für dich sterben lassen, der auferstanden ist und damit den Beweis gegeben hat, dass es ein Gericht, ein gerechtes Gericht geben wird. Komm, binde dich an ihn. Ach, im Grunde wissen sie alle, dass Lüge und Ehebruch, dass Neid und Hass nicht in die Gegenwart eines heiligen Gottes passen. Wie wollen sie einmal damit fertig werden, wenn sie sich nicht erlösen lassen von Jesus Christus? Ich habe das immer wieder gesagt, wir brauchen zwei Dinge. Wir brauchen Erlösung und Vergebung. Wir brauchen Erlösung aus der Todeslinie. Und da kommen wir mit eigenen Kräften nicht heraus. Und wir kommen auch nicht von der Todeslinie weg, indem wir die Gedanken verdrängen oder irgendwelchen modernen Sterbeerlebnissen glauben. Und uns gesagt wird, ach, der Tod ist sein Freund, danach ist für jeden Menschen helles Licht und Herrlichkeit. Nein, wir sind doch Todeskandidaten, das merken wir doch tagtäglich, jeder für sich. Und deshalb brauchen wir Erlösung, Befreiung aus dem Bereich, aus dem Machtbereich des Todes. Und dafür ist Jesus Christus gekommen. Und wir brauchen Vergebung der einzelnen sündigen Taten. Wir tun doch täglich etwas, was nicht den Maßstäben Gottes entspricht. Und wenn es nur eine Lüge ist, aber Jesus sagt selbst, wer ein Gebot übertreten hat, ist des ganzen Gebotes schuldig. Also brauchen wir auch Vergebung unserer Sünden. Und beides finden wir in Jesus Christus, nur in ihm. Weil er der Einzige ist, der ohne Sünde, der nicht auf dieser Todeslinie geboren wurde, und der nicht eine einzige sündige Tat getan hat, das haben wir am Sonntagabend doch sehr deutlich gesehen, wie rein und vollkommen sein Leben war. Und deshalb konnte er stellvertretend für sie und für mich sterben. Und erst in dem Moment, wo ich das dankbar annehme, im Glauben, wer das hört und glaubt, Johannes 5,24, der bekommt ewiges Leben und wird hineingeboren, Wiedergeburt, Neugeburt, hineingeboren in die Linie des Lebens. Und dann darf ich wissen, ich werde nach meinem leiblichen Tod für immer bei Gott sein. Die Toten leben. Die Frage ist nur wo. Und wo werden sie die Ewigkeit zubringen? Das ist heute Abend die Frage. Wie wird man Christ? Erstens, indem man ehrlich ist. Und indem man das, was man erkannt hat, auch nach einem solchen Vortrag, was Gott einem deutlich gemacht hat, ganz tief im Innersten, ausspricht im Gebet. Reden Sie mit Gott. Reden Sie laut mit Gott. Sagen Sie es ihm. Sagen Sie ihm, dass Sie erkannt haben, ja, ich bin ein Todeskandidat. Ich weiß, dass ich auf der Linie des Todes bin. Sagen Sie ihm, dass Sie erkannt haben, ich weiß, dass ich nicht so bin, wie ich sein sollte. Ich bin Sünder. Sprechen Sie das aus im Gebet und sagen Sie Gott dann, danke, dass du einen Ausweg geschaffen hast. Danke, dass du deinen Sohn hast sterben lassen und ich möchte mich an deinen Sohn Jesus Christus binden. Ich möchte jetzt mit ihm leben. Das nennt die Bibel Nachahmung, Nachfolge. Sagen Sie dem Herrn Jesus, ich hab dich lieb. Danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich möchte jetzt dir folgen. Du sollst mein Leben bestimmen. Danke, Herr, dass du mir neues Leben schenkst. Und danken sie ihm dann täglich dafür. Ich sagte ihnen schon an dem Abend, als es um den Herrn Jesus allein ging am Sonntagabend, es ist gut, wenn man morgens auch einfach wach wird und aufsteht und als erstes sagt, Herr Jesus, ich liebe dich. Denn der Glaube an Jesus Christus ist eine Liebesbeziehung. Und diese Beziehung zu ihm darf täglich wachsen. Sie wächst natürlich nur, wenn wir uns mit ihm beschäftigen. Und je mehr ich mich mit ihm beschäftige, je inniger, je herzlicher, je tiefer diese Beziehung wird, desto größer auch die Hoffnung, diese Zuversicht, ich werde bei ihm sein. Und das ist etwas Wunderbares, das zu wissen, dass man weiß, und wir sitzen in dem Sinne alle im selben Boot, wir sind alle Todeskandidaten. Aber es gibt eine ganze Reihe hier, die wissen, ich werde einmal bei ihm sein. Und diese Hoffnung wünsche ich ihnen. Wir neigen